Naja, das ist nicht schön, wenn eine 14-Jährige aus ihrem Umfeld rausgerissen wird über Nacht. Also überhaupt nicht. Das war mega scheiße. Sorry für Schimpfwort hier. Nee, es war wirklich einfach ein Desaster. Also, du kannst ja, dann haben sie noch gesagt, du darfst dich von keinem verabschieden. Und dann habe ich gesagt, nö, ich verabschiede mich aber trotzdem. Also, ich gehe natürlich zu meiner besten Freundin und sage Tschüss. Und dann habe ich ein paar Sachen gepackt, ein paar Sachen für Freier. Also ein paar Anziehsachen. Ich habe aber von meinen Sachen gar nicht viel eingepackt. Fotos, Tagebücher, sowas. Und dann saßen wir am nächsten Morgen in diesem Bus. Erstmal bis zur Grenze und irgendwann tauchte auf dieser total leeren Autobahn, also auf der DDR-Autobahn war eh nicht viel los, tauchte irgendwann, es war morgens um 10, halb 10, so ein zweiter Bus auf. Und da saßen Stefan und Freier drin mit noch drei Leuten. Und woran ich mich aber auch erinnern kann, ist, die haben uns so eine Ausbürgerungsurkunde ins Auto gereicht. Also die DDR ist ja sowieso das Land der Medaillen und Urkunden. Und da stand dann fein säuberlich drauf, dass wir aus der Staatsbürgerschaft entlassen werden.
Das sagt Nadja Klier. Ihre Mutter Freya Klier, die war eine berühmte Filmemacherin. Sie wollte aus der DDR fliehen, scheiterte, wurde verhaftet, hatte Berufsverbot, saß im Gefängnis und wurde schließlich ausgebürgert.
Wir sprechen mit Nadja Klier über ihr Leben. Über den großen Einschnitt, als sie 14 Jahre alt war, als sie zusammen mit ihrer Mutter ausgebürgert wurde und wie sie dann auf der anderen Seite der Mauer in West-Berlin gelebt hat.
Mit diesem Gespräch starten wir eine neue Staffel von Wir sind das Volk. Die Staffel trägt den Titel Die Kinder der anderen. Denn wir möchten mit denjenigen reden, deren Eltern in der DDR aus verschiedenen Gründen nicht ins System gepasst haben und die Kinder mit den Folgen leben mussten.
Was bedeutete das eben für diese Kinder der anderen? Und was bedeutet das für sie vielleicht bis heute? Was hat dieses Leben der Eltern mit ihren Kindern gemacht? Hat es deren Leben verändert, beeinflusst? Und wie blicken sie heute darauf?
Wir wünschen viel Spaß bei den nächsten 10 Folgen, in denen es um die Kinder der anderen geht. Und jetzt erst einmal viel Spaß mit dieser Folge.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
Wir sind hier heute bei Nadja Klier, treffen uns bei ihr in der Wohnung. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen bei Ihnen. Vielen
Sehr
Dank.
Sehr gern.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Bei Ihnen kommt ganz viel zusammen. Ihre Mutter hatte einen Fluchtversuch aus der DDR, war in Haft in der DDR, war eine renommierte Regisseurin, Berufsverbot. Sie selbst wurden ausgebürgert, lebten in West-Berlin, leben in West-Berlin, sind heute Fotografin, Filmproduzentin. Wir müssen reden.
Ja.
Unbedingt, oder?
Und zwar über Sie und Ihre Mutter. Wir werden auch in dem Teil, auch weil es zeitlich passt, mit Ihrer Mutter anfangen. Wir würden gerne wissen als erstes, wer war Ihre Mutter für Sie als Kind und Jugendliche? Wie war die?
Sie war schnell, sie war quirlig, sie war auch lustig und sie war aber auch selten da, weil sie ja sehr viel gearbeitet hat als Schauspielerin erst, als ich so 3-4 Jahre alt war in Senftenberg, an so einem Drei-Sparten-Theater, also da sozusagen, wo für die ganzen Arbeitenden, die arbeitende Bevölkerung in diesen Kleinstädten eben auch die Unterhaltung gesichert sein sollte. Und dann ist sie ja später mit mir nach Ost-Berlin gezogen und da hat sie nochmal ein Studium angefangen für Regie. Und da war sie auch die einzige Frau mit einem Kind, alleinerziehend. Also das war schon ganz schön tough, sowohl für sie als auch natürlich auf eine Art und Weise für mich, weil ich dann halt entweder bei Freunden untergekommen bin oder mal ein Kindermädchen kam oder ich eben auch alleine war.
Sie haben gerade gesagt, sie war wenig da. Was genau bedeutete das für Sie im Familienleben? Wie sah das aus?
Also wenn meine Mutter da war, also die war meistens da, wenn ich aus der Schule kam. Das ist ja schon mal schön, das waren andere Werktätige selten, wenn Kinder aus der Schule kamen. Entweder Hort, also ich war eh ein Schlüsselkind, sie war meistens da, weil sie eben abends gearbeitet hat am Theater und dann eben morgens meistens geschlafen hat. Das heißt, ich bin alleine zur Schule gegangen, auch schon recht früh.
Schlüsselkind hieß immer, man hat den Schlüsselbund am Band und konnte dann alleine nach Hause gehen, aus dem Hort.
Genau. Also das war sozusagen freigestellt, ob du bis 16 Uhr in einer betreuten Einrichtung bist oder ob du alleine nach Hause gehen kannst, weil warum auch immer. Vielleicht gäbe es ja eine Oma oder einen größeren Bruder und so weiter. Nee, und da war sie eben immer da, aber sie war abends nicht da. Also nicht immer, aber das heißt, wir haben dann uns nachmittags ein bisschen gesehen und abgedatet oder vielleicht ein frühes Abendbrot gegessen und dann ist sie ins Theater gegangen. Als ich kleiner war, bin ich manchmal mitgegangen. Als ich dann älter war, hat es mich natürlich auch nicht mehr interessiert oder ich habe bei Freunden übernachtet, wenn es ganz lang wurde oder mehrere Tage. Und unsere gemeinsame Zeit ist auch mehr so, ich sag mal Weihnachten, wenn wir nach Dresden gefahren sind oder wenn sie aufs Land gefahren ist zu Freunden, die hatte einen großen Freundeskreis, hat sie mich natürlich immer mitgenommen, klar. Und da waren dann viele andere Kinder und die Mütter kluckten zusammen und die Mütter und Väter kluckten zusammen und wir Kinder haben irgendwie auf irgendwelchen Bäumen gespielt oder haben die Gegend unsicher gemacht. Das war eigentlich ganz schön. Ich erinnere mich zumindest, dass wir bei Markus Meckel viel waren in Wippero.
Der war tatsächlich auch schon in diesem Podcast, mit dem haben wir schon gesprochen, hat aber nicht über Freya und Nadja Klier
erzählt. Nee, da kamen so viele, also das wäre schon wow, wenn er sich daran noch erinnert. Aber ich erinnere mich daran, ich fand das super und das war ja mein Alltag. Also mein Alltag war, einen nicht geregelten Familienalltag zu haben wie andere, dass die sich abends treffen und dass die Eltern jedes Wochenende zu Hause sind oder man immer alles dann irgendwie zusammen macht, das nicht. Hatte allerdings auch den Vorteil, dass ich viel Freiräume hatte. Meine Mutter hat mich nicht wirklich kontrolliert in dem Sinne, wie oft andere Jugendliche kontrolliert worden sind. Also die hat da schon die Zügel recht lose gelassen zu meinem Glück vielleicht, aber auch manchmal habe ich mich auch gelangweilt oder habe mich vielleicht auch mal alleine gefühlt. Nö, also das hat er immer, es hat beides immer einen Vor- und Nachteil oder einen Für- und einen Wider.
Wir müssen das, glaube ich, zeitlich mal einordnen. Ja. Sie sind 1973 geboren, stimmt das?
Korrekt.
Und wir reden jetzt über die 80er Jahre.
Ja, genau. Wir sind 1979 nach Ost-Berlin gezogen. Da fing dann ihr Regiestudium an. Das ging 4 Jahre, also sprich bis so 82, 83. Dann ist sie ja auch schon wieder durchs Land delegiert worden. Also für die Menschen, die nicht in der DDR groß geworden sind oder die nicht so gut kennen. Man konnte sich so seinen Beruf nicht so unbedingt aussuchen, wo man jetzt hingeht und sagt, oh, ich bin jetzt ausgelernt, ich möchte jetzt mal nach Stralsund und dort arbeiten oder weiß ich nicht, nach Karl-Marx-Stadt, wie das in der DDR hieß, sondern du bist dahin delegiert worden, wo die dich brauchten. Also Planwirtschaft hat irgendwie auch in der Kultur so ein bisschen stattgefunden, wenn auch nicht so ausführlich wie in der regulären Wirtschaft. Genau, und dann war sie mal in Schwerin 3 Monate, dann war sie länger in Schwedt an der Oder. Da hat sie ja dann auch die Legende vom Glück ohne Ende inszeniert. Dafür hat sie, glaube ich, auch einen Nachwuchspreis für Regie bekommen.
Vom Plenzdorf? Mhm.
Genau, vom Plenzdorf. Ulrich Plenzdorf ist der Autor. Natürlich auch eine Adaption von dem weltberühmten Film Die Legende von Paul und Paula. Toller Film.
Vor ihrer Geburt gab es allerdings 1968 einen Fluchtversuch von ihrer Mutter. Sie wollte nach Schweden über die Ostsee die DDR verlassen. Wissen Sie, warum ihre Mutter die DDR verlassen wollte? Haben Sie darüber gesprochen?
Nee, wir haben nicht zu DDR-Zeiten darüber gesprochen, sondern erst viel später. Weil ich glaube, in der DDR redet man nicht so, man funktioniert. Man ist jetzt nicht so momentreflektiert, wie wir das vielleicht heute in diesen Generationen kennen und uns auch antrainiert haben. Das war früher alles nicht so. Also ich glaube, sie war sehr frustriert, weil ihr Bruder ist in Haft gekommen für 4 Jahre. Rauditum, weil er irgendwie, ich glaube, Songs von den Rolling Stones an der Straßenecke laut gesungen hat und sich nicht sofort von so 2 Volkspolizisten ordentlich hat Personalien kontrollieren lassen und da ein bisschen rum, ich sag mal, randaliert. Aber es war nicht mal eine Schlägerei. Und dann ist da halt der große Wagen gekommen mit 8 oder 10 von den Fopos. Und die haben die Jugendlichen nicht nur festgenommen, sondern auch irgendwie klitzeklein geschlagen. Und dann war er 4 Jahre in Haft für sowas. Und ich glaube, das hat meine Mutter so hart frustriert, dass sie gesagt hat, ja, dann will sie auch nicht hier bleiben. Aber natürlich ist es sehr naiv, mit 18 einfach irgendwie nach Stralsund zu fahren und zu sagen, ich guck mal, ob ich irgendwie auf die Fähre komme. Auf der anderen Seite kann ich diese Naivität schon nachvollziehen, weil du ja gar nicht wusstest, wie breit die Stasi sich aufgestellt hat, wo welche Stellen überwacht sind. Das ist ja nicht wie heute mit Kameras. Das war ja alles personell. Ja, und welche IMs Bescheid sagen, auf welchen Schiffen, dass dann doch jemand Fremdes da irgendwie sich näher ranwagt und so weiter und so fort. Das Das wissen wir heute, weil es so Filme gibt wie Das Leben der Anderen oder sowas. Aber das wusste damals keiner und sie natürlich auch nicht.
Und für diesen Fluchtversuch ist sie dann in Haft gekommen. Sie hatten schon gesagt, über diesen Fluchtversuch selber hat sie nicht gesprochen. Hat sie über diese Haftzeit gesprochen? Das waren ja direkt ein paar Jahre, die sie dafür bekommen hat.
Nee, sie hat nicht ein paar Jahre bekommen, weil 1968 war die Verurteilungs-, also das Strafmaß für Republikflucht, also es gab schwerer Fall und einfacher Fall, also mit Hilfsmitteln und ohne irgendwie so, war das noch nicht so hoch. Das heißt, ich meine, sie hatte ein Urteil von einem Jahr und 4 Monaten.
Was immer noch nicht kurz ist.
Nein, natürlich. Und für eine 18-Jährige ist es irrsinnig lang. Sie hat nicht die ganze Zeit abgesessen, weil meiner Meinung nach gab es eine Amnestie. Und sie war ja wirklich sehr jung mit 18. Da, ich glaube, sie ist nach 9 Monaten rausgekommen.
Ich frage mich trotzdem ein bisschen, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben nicht drüber geredet. Wir hatten aber in diesem Podcast auch schon dieses Reden über das, was einem passiert ist. Wenn man ausgesiedelt wurde, wenn die Familie ausgesiedelt wurde, dann wurde zum Beispiel bei Familienfeiern in einem sehr, sehr kleinen Kreis manchmal drüber gesprochen, immer mit dem Hinweis, ihr redet ja nicht draußen darüber. Auch das gab es bei Ihnen nicht.
Nö, das gab es nicht. Irgendwie waren wir ganz frei. Also ich war ja auch noch klein. Ich war ja erstmal ein Kind und dann Jugendliche. Natürlich hat mir meine Mutter in diesem ganzen Prozess sicherlich nicht alles erzählt. Vieles habe ich am Rande mitgekommen, manche Sachen konnte ich mir zusammenreimen. Es ist auch natürlich auch sehr schlau, seinem Kind nicht alle Details zu erzählen. Wir sind aber auch abgehört worden. Also natürlich hat meine Mutter irgendwann angefangen, die relevanten Gespräche im Spaziergang um den Block mit Leuten zu führen. Oder ich weiß nicht, ob sie mit im Auto, wenn die verreist sind, also wenn sie zu ihren Auftritten gefahren sind, Stefan und Frei, ob sie da überhaupt noch über irgendwas gesprochen haben oder ob sie da über die Natur oder Ähnliches geredet haben, ich kann es nicht sagen.
Müsste und ab wann war das und wie haben Sie das mitbekommen, also Ihre Mutter, was hat sie da erzählt? Muss ja irgendwie einen Moment gegeben haben, wo das Gefühl da war, ich werde jetzt abgehört, wir werden abgehört.
Ich kann mich aus meiner Perspektive nur daraus erinnern, dass ich mal verfolgt worden bin, abends, als ich aus der Disco nach Hause gekommen bin. Lief ein Mann hinter mir her, immer der gleiche Abstand. Aber natürlich, wenn du irgendwie ein 13-jähriges Mädchen bist oder so, dann denkst du natürlich erstmal, der will was anderes. Und ich bin natürlich in diesen Hausflur gesprintet und habe im Dunkeln, ohne Licht anmachen, bin ich die Treppe hochgeflitzt und habe dann auch kein Licht angemacht. Und später irgendwann kam meine Mutter nach Hause nach mir. Und dann habe ich ihr das natürlich erzählt. Und dann hat sie gefragt, wie der aussah. Und dann habe ich den beschrieben. Und dann hat sie gesagt, brauchst keine Angst haben, ist Stasi.
Sing ich auch. Auch ein seltsamer. Brauchst keine Angst haben, ist von der Stasi.
Ja, naja, sie hat natürlich in dem Fall um Missbrauch oder um irgendwelche solche Sachen gedacht und war erstmal erleichtert. Und wahrscheinlich hat sie auch eins und eins sofort zusammengezählt, dass die Stasi natürlich keine Kinder entführt, macht sie nicht. Aber was die Stasi natürlich macht, ist, dass sie schon die Familienangehörigen observiert, überwacht. Erstens, um Profile zu erstellen, wie man sozusagen operative Vorgänge beginnen kann an Menschen. Das heißt, IMs auf die Menschen anzusetzen oder andere Sachen, Zersetzungsmaßnahmen einzuleiten. Das kann man machen, aber ich glaube, sie hat in dem Fall eher als Mutter gedacht. Vielleicht hat sie auch noch irgendwas anderes hinterher gesagt. Vielleicht hat sie auch noch gesagt, sag mir mal Bescheid, wenn das wieder passiert. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass unser Telefon abgehört wurde. Also sie hat, ich habe es einfach gemerkt, dass sie ab einem gewissen Moment nicht mehr so freizügig in der Wohnung und übers Telefon gesprochen hat. Ja.
Nach der Haft hat Ihre Mutter studiert,
ja.
Ist Regisseurin geworden, auch renommierte Regisseurin, kann man sagen. Wie sehen Sie das? Wie sahen Sie das damals? Wie sehen Sie das vielleicht auch heute? Ist sie damit ihren Weg in der DDR irgendwie gegangen vielleicht?
Na, man hat ihr ja eine zweite Chance gegeben. Also sprich, sie ist aus der Haft mit dieser Amnestie entlassen worden und ich glaube, das Hans-Otto, oder heißt das nicht Hans-Otto-Theater, aber ich meine, sie heißt Hans-Otto-Schule. Ihr seid aus Leipzig, bitte korrigiert mich.
Ich kann es nicht besser sagen.
Ja, aber da war eine Schauspielschule und die waren sehr scharf darauf, Freier zu haben als Schauspielstudentin und sie konnte studieren. Und sie hat ja auch danach Engagements bekommen, wenn auch erstmal in kleinen Provinztheatern wie Senftenberg. Und sie hat sozusagen am Theater als junge, begabte Person nochmal oder nicht nochmal überhaupt eine Karriere machen können. Und hätte sie sich unpolitisch verhalten, was sie ja, sage ich mal, vielleicht bis 1983 getan hat, dass das gar nicht so laut war, Kritik in Theaterstücken, dann hätte sie wahrscheinlich eine super Karriere hingelegt in der DDR. Aber natürlich hat sie sich sicherlich erinnert an diese Missstände, die mit ihrem Bruder passiert sind. Ihr Bruder hat sich das Leben genommen, als er 29 Jahre alt war. Und ich glaube, das hat meine Mutter alles nicht so richtig verschmerzen können oder so wegdrücken. Und das ist immer wieder hochgekommen, weshalb sich diese Kritik, die ja an vielen Ecken in der DDR aufgeploppt ist, die man sah, sich bei ihr manifestiert hat in ihrer Arbeit.
Wie haben Sie das wahrgenommen? Hieß das, sie musste still bleiben oder hieß das, man musste, wir wissen ja auch aus unserer DDR-Erfahrung, da war ja schon ein Misstrauen denen gegenüber da, die sich einmal gegen den Staat gewendet haben, ne? Die in der Kirche waren, die nicht Jugendweihe gemacht haben, die irgendwas Staatsfeindliches gemacht haben. Dieses Misstrauen ist ja sehr, bei sehr vielen Menschen nicht weggegangen vom Staat gegenüber diesen Menschen. Haben Sie da was mitbekommen?
Nee, ich kann jetzt nicht sagen, dass die Akte meiner Mutter irgendwie im Jahr 1968 angefangen hat, also die Stasi-Akte. Ich glaube, dass das später war. Ich glaube, man hat sie in der Tat erstmal wieder rausgelassen aus dem Raster, hat sie aber wieder eingefangen, als sie natürlich in Ost-Berlin sich diesen Friedensgruppen und diesen Umweltgruppen mit angeschlossen hat. Es gibt ein Überwachungsfoto von mir und ihr. Da bin ich 10 Jahre alt. Das ist das erste Foto, was die Stasi von mir gemacht hat. Ich auf dem Fahrrad, wie ich meiner Mama bei so einer Demo hinterherfahre für eine saubere Umwelt. Also ja. Und ich glaube, da ist das wieder losgegangen, dass man sie wieder gemeinsam mit den anderen ins Visier genommen hat. Und sie hat sich da natürlich auch enger vernetzt, weil diese Menschen sind auch häufig kreativ gewesen. Ja, also das waren Menschen, die auch geschrieben haben oder andere kreative Arbeiten gemacht haben. Oder es waren Theologen. Also und man hat sich da schon sehr viel mit der Gesellschaft beschäftigt, ganz anders als, ich sag mal, vielleicht ein normaler Werktätiger, der im Dreischichtsystem arbeitet, vielleicht sogar 3 Kinder hat und überhaupt gar keine Kraft dafür.
Jetzt müssen wir alle noch mal ein bisschen mitnehmen. In der DDR hieß ja, wenn man sich für Umwelt einsetzte oder für Frieden einsetzte, ganz ehrlich, es stand ja sogar in der Verfassung der DDR, ne? Wir sind für Frieden, wir sind für Umweltschutz. Man hat sich aber trotzdem, wenn man öffentlich dafür eingestanden hat, ja, hat man sich auf die Seite der anderen gestellt. Gegen den Staat.
Genau, habe ich gerade ein schönes Erklärvideo gemacht. Gab es Umweltkatastrophen in der DDR?
Gab es natürlich nicht. Na
gab es natürlich nicht, genau. Nein, aber genau, die DDR hatte ein Ministerium für Umwelt und Wasserschutz. Ich glaube, es war 1972. Klar, es steht in der Verfassung und so weiter und so fort. Aber es sollte, wie alles in der DDR, immer staatlich gelenkt und geregelt sein. Also die DDR war, glaube ich, allergisch gegen alles, was an ihrem Radar vorbeigegangen ist. Ganz grundsätzlich, weil man das dann nicht sofort einordnen konnte, weil man nicht genau wusste, wofür ist das gut. Wird aus der privaten Baumpflanzaktion da auf der anderen Straßenseite vielleicht noch eine größere Nummer oder dann doch mal eine Demo? Und das wollten die nicht. Das heißt, sie haben alle diese Sachen im Keim erstickt. Manchmal mit kleinen Maßnahmen, wie bei Fahrradtouren haben sie halt die Fahrradfahrer angehalten und haben von jedem in der Gruppe die Personalien aufgeschrieben. Und wenn das eben wieder passiert ist, dann wurden die schon 2-mal aufgeschrieben. Und dann hast du vielleicht irgendwann einen Eintrag in der Akte bekommen oder überhaupt eine Akte wurde über dich angelegt. Ja. Nee, also seine Meinung so frei sagen, wie wir das heute in dieser Welt tun können, solange sie jetzt nicht verfassungsfeindlich ist, das war absolut nicht möglich in der DDR.
Und Sie waren auf den Demos mit dabei, zum Beispiel, wir hatten gerade über das Foto gesprochen mit dem Fahrrad. Was war das für Sie und wie haben Sie Ihre Mutter da wahrgenommen?
Meine Mutter ist ja eine sehr temperamentvolle Person. Ich glaube noch, mich zu erinnern, dass meine Mutter sich mit diesen Volkspolizisten schon angelegt hat und heftig diskutiert hat, wieso, weshalb, warum jetzt so eine Aufwand gemacht werden, weil 15 Leute mit dem Fahrrad fahren und Blümchen und vielleicht noch einem Schild dran für saubere Umwelt, so einen Stress zu machen. Also die ist nie ruhig geblieben. Die hat sich eigentlich immer gerieben, sage ich mal, mit den Staatsorganen.
Und für Sie als Tochter, war das dann peinlich oder haben Sie gesagt, nee, die setzt sich für was Gutes ein? Ich versuche es nur zu verstehen, die Rolle da.
Weiß ich nicht, ich war ja 10, da war mir meine Mutter noch nicht, also meine Mutter war mir übrigens noch nie peinlich, also ich glaube, ich habe eine ganz coole Mutter, aber ich glaube, als ich ein bisschen älter war, hätte es mich vielleicht nicht mehr ganz so interessiert oder so. Ich habe immer nur Schiss gekriegt, wenn sie sich wirklich mit jemandem angebrüllt hat, weil ich immer dachte, okay, wenn, also ich wusste schon, dass Menschen verhaftet werden, das war schon klar, das ist auch an mir nicht vorbeigegangen, weil solche Sachen wurden eben auch im Wohnzimmertisch abends mal diskutiert und es war so, dass ich da auch einfach oft irgendwo ein Bestandteil in dieser Wohnung war. Wenn meine Mutter 10 Leute hatte für Diskussionen und Arbeitsgruppen und einfach zusammensitzen und treffen, es gab jetzt auch nicht so viele Kneipen, wie wir das heute kennen, wo man einfach hingeht und auch unbeobachtet sich in Ruhe unterhalten kann. Also hat man es zu Hause gemacht. Und dann saß ich natürlich irgendwo entweder, als ich kleiner war, unterm Tisch, als ich größer war, vielleicht auch mal am Tisch, keine Ahnung. Da ist es natürlich aufgefallen.
Aber trotzdem die Nachfrage. Sie haben jetzt gerade erzählt, als Kind wussten Sie, dass Sie von der Stasi mit beobachtet werden. Sie wussten, dass Ihre Mutter Dinge gemacht hat, die vielleicht nicht so auf Staatslinie waren, in der Friedensbewegung aktiv war, bis hinher sogar zum Berufsverbot. Wie war das als Kind, eine Mutter zu haben, die auf dieser anderen Seite stand?
Naja, für mich war es ja total normal. War ja meine Mutter. Ich weiß gar nicht, wie andere Leute das wahrgenommen haben. Ich weiß, dass es ganz zum Schluss in der letzten heißen Phase so zwei Klassenkameradinnen gab, die nicht mehr zu mir nach Hause durften, die vorher immer zu mir kommen konnten. Und das schien sich dann sozusagen rumgesprochen zu haben, dass bei meiner Mutter Hausdurchsuchungen oder bei uns Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden und dass wir sozusagen auf dem Kieker der Stasi sind. Und da wollte dann die Mutter meiner Freundin nicht mehr, dass sie kommt oder dass wir Kontakt haben auch.
In Ihrer Kindheit waren Sie bei den Pionieren? Waren Sie später in der FDJ?
Klar. Also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Das war einfach, erstens, als ich in die Schule gekommen bin, war meine Mutter, wir waren nicht christlich. Das ist sozusagen die FDJ eine Ausweich oder so eine Gegenkultur gewesen war. Das heißt, das war für mich die einzige Kultur. In der Klasse waren alle irgendwie bei den Pionieren. Ich hatte auch ein Amt. Also ich glaube, man wollte als Kind einfach dazugehören und hat das mitgemacht. Und natürlich bin ich auch in der 8. Klasse in die FDJ gegangen, ohne das schon bewusst zu hinterfragen. Ich glaube, das wäre so 2 Jahre später gekommen, wenn ich selber meine Berufswahl hätte treffen müssen und gesehen hätte, was ich hätte nicht werden dürfen mit dieser Mutter oder mit der Familie.
Und Sie wollten Schauspielerin werden?
Genau, das wäre mein Plan gewesen. Das wäre vielleicht auch die einzige durchführbare Sache geworden in der DDR.
War das einfacher als andere Berufe?
Naja, ja. Also wenn du Talent hattest, war das für manche Menschen eine Nische, wo du ein bisschen weg von diesem, also auch in der Schauspielschule gab es diese Rotlichtbestrahlung, wie man sagt. Wir haben in der DDR-Box ja eine Schauspielerin, die uns ausführlich darüber erzählt hat. Also da bist du, glaube ich, nirgendwo drum herum gekommen. Aber du bist halt nicht so in diesen Kollektiven mit diesen ganzen anderen Betrieben und diesen ganzen Losungen. Unsere Leistung für den Sozialismus stand jetzt nicht unbedingt im Theatervorraum, ne, weil das eben immer noch ältere Theater waren und vielleicht in einem ganz modernen. Aber ich glaube, da bist du ein bisschen drum herum gekommen. Und ich hatte ja das große Glück, als ich 11 Jahre alt war, die Hauptrolle in so einem DEFA-Kinderspielfilm zu sein.
Und Greta von Ratten zu Haus bei uns.
Genau.
Greta. Vater Erfinder, ja. Mutter Gräfin und Sie?
Nee, Mutter verstorben, Schwiegermutter, jung angeheiratete Französin, die da mit ihren 12 Pagen in dieses abgerockte Schloss einzieht. Und eine Sache ist super lustig. Ich bin, also da gibt es eine Thronrettungsmaschine und da wird man hochgeschossen. Und wir haben in Babelsberg in den Studios natürlich gedreht und war super schön und so weiter. Aber die haben mich natürlich nicht diese 12, 14 Meter da hochgeschossen, sondern ein Stuntman. Und weil es eben zu der Zeit offensichtlich keine Frau oder junge Frau in meinem Alter gab, war es ein Junge. Und diesen Jungen habe ich jetzt schriftlich kennengelernt. Vor einem halben Jahr hat er sich bei mir gemeldet, weil er mir eigentlich seine Geschichte über seine Republikflucht erzählen wollte für die DDR-Box. Und dabei ist rausgekommen, dass er mich gedoubelt hat, dass er Artist war, aus einer Artistenfamilie. Und dass er aus Paris, also er durfte ein Gastspiel in Paris machen, ein artistisches, und ist von da nicht zurückgekommen. Und ist dann aber wieder in die DDR, weil er sie so vermisst hat, und hat dann nochmal einen Ausreiseantrag gestellt. Also ganz wilde Geschichte. Aber ich habe mich sehr gefreut, weil es hat mich daran erinnert. Es war schon in meinem Leben zumindest eine schöne Lebendigkeit, ich hatte zu tun.
Sie wollten Schauspielerin werden, hatten sich sogar beworben.
Ja.
An der Schauspielschule Ernst Busch.
Ja.
Ja, und dann gab es einen Tag, eine Nacht.
Ja, da gab es. Genau, ich hatte diese Einladung schon auf dem Tisch. Das wäre, glaube ich, der 8. Februar geworden. Und am 1. Februar ist die Freundin meiner Mutter zu mir gekommen. Ich war die erste Nacht wieder in meiner eigenen Wohnung sozusagen, also in unserer. Und dann ist sie abends gekommen und hat mir gesagt, dass sich sozusagen freier entschieden hat, die Ausreise, also sie hat es nicht wortwörtlich gesagt, die Ausreise zu stellen, aber vielleicht muss man diese Geschichte noch mal kurz aufdröseln. Die sind ja nicht nachts in einem Bus mit verbundenen Augen an die Grenze gefahren worden und wie so ein Sack lästigen Müll abgekippt. Also sind sie natürlich trotzdem, aber ein bisschen eleganter, sage ich mal. Die sind von dem Rechtsanwalt, den meine Mutter hatte, dem Wolfgang Schnur, der ja nachweislich IM war, von dem sind sie ausgespielt worden, weil die saßen ja nicht in einer Zelle. Und er hat meine Mutter gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, als im Gegensatz zu so einer hohen Haftstrafe von 7 bis 12 Jahren, vielleicht einen Ausreiseantrag zu stellen, weil sie ein Kind hat. Da hat sie gesagt, weiß sie nicht. Dann ist sie zu Stefan gegangen und hat gesagt, ihre Frau trägt sich mit dem Gedanken, einen Ausreiseantrag zu stellen. Würden Sie mitkommen?
Ihre Mutter saß ja in Haft zu der Zeit, das müssen wir vielleicht nochmal sagen.
Ja, genau. Also meine Mutter ist inhaftiert worden, saß eine Woche in Hohenschönhausen, Stefan schon die zweite.
Stefan ist ihr Mann gewesen?
Stefan war ihr damaliger Ehemann.
Stefan Kraftschick, ne?
Genau, der Liedermacher Stefan Kraftschick. Genau, also der, ich will mal Notar sagen, entschuldigt, der IM, also der Anwalt Schnur, der auch IM war, also alles weitergetragen hat und sicherlich auch im Sinne der Stasi agiert hat, hat die im Prinzip gegeneinander ausgespielt. Er hat 2-3 Mal die Zelle gewechselt und hat dem einen immer gesagt, ja, möchtest du nicht das? Und dann das, dem Stefan, du, die Frau trägt sich mit dem Ausreisedings, willst du mitkommen? Und dann sagt er, weiß er nicht. Und dann sagt, geht er wieder zu Freier und sagt, ja, also ihr Mann würde mitkommen, wenn sie den Ausreiseantrag stellen. Und dann sagt sie, ja, vielleicht mache ich das, vielleicht. Und dann sagt er bei Stefan, ihre Frau hat eben einen Ausreiseantrag gestellt. Bis er sozusagen von beiden Seiten ein Ja hatte, so ungefähr war das. Und deshalb ging das dann so schnell. Und dann kam Ulrike, wie gesagt, in die Wohnung, wo ich ja war und gerade wieder alleine sein wollte.
Wer ist Ulrike?
Ulrike ist eine der besten Freundinnen meiner Mutter und die hatte in dieser Woche die Vollmacht, die gesetzliche Betreuungsvollmacht für mich, weil ich war ja gerade 14 noch. Also ich bin 15 geworden, aber da bist du in der DDR auch noch minderjährig. Mhm. Und meine Mutter hat am Morgen der Verhaftung eine Vollmacht geschrieben für 2 Menschen und die andere Person ist auch verhaftet worden. Das heißt, ich bin zu Ulrike gekommen. Und Ulrike kam sozusagen gerade von Bischof Fork, also von dem Oberhaupt der Kirche sozusagen in der DDR. Und der hatte ihr das dann vermittelt oder die haben das dann eben besprochen. Und dann hieß es, dass ich am nächsten Morgen abgeholt werde um 6. Und dann habe ich im Prinzip,
um mit ausreisen zu müssen.
Genau.
Wie haben Sie das in Erinnerung? Wie haben Sie es erlebt?
Naja, das ist nicht schön, wenn eine 14-Jährige aus ihrem Umfeld rausgerissen wird über Nacht. Also überhaupt nicht. Das war mega scheiße. Sorry für Schimpfwort hier im Radio. Nee, es war wirklich einfach ein Desaster. Also du kannst ja, dann haben sie noch gesagt, du darfst dich von keinem verabschieden. Und dann habe ich gesagt, nö, ich verabschiede mich aber trotzdem. Also ich gehe natürlich zu meiner besten Freundin und sage tschüss und dann habe ich ein paar Sachen gepackt, ein paar Sachen für Freier, also ein paar Anziehsachen. Ich habe aber von meinen Sachen gar nicht viel eingepackt. Fotos, Tagebücher, sowas. Und dann saßen wir am nächsten Morgen in diesem Bus und da saß noch jemand mit drin. Und zwar einer von den Zionskirch-Verhafteten. Die Umweltbibliothek der Zionskirche ist im November 1987 mit einer Razzia sozusagen, also von der Stasi überfallen worden, Hausdurchsuchung, Razzia, alles beschlagnahmt. Und mehrere Menschen sind inhaftiert worden, einige wieder frei. Und die Freundin von dem einen Inhaftierten, der ist irgendwie, da gab es noch eine Diskussion, ob der eben auch in diesem Zug einen Ausreiseantrag steht, die saß mit in dem Bus. Und dann noch der Pfarrer, der uns rübergefahren hat und ein Mitglied oder eine Person von der Stadtsicherheit.
Und Ihre Mutter und Stefan Kraftschick?
Nee, eben nicht.
Sie mussten ohne Mutter in dem Kleinbus?
In dem Kleinbus erstmal bis zur Grenze und irgendwann tauchte auf dieser total leeren Autobahn, also auf der DDR-Autobahn war eh nicht viel los, gab jetzt nicht so wahnsinnig viel Verkehr, wie wir das heute kennen, tauchte irgendwann, es war morgens um 9:30, so ein zweiter Bus auf und da saßen Stefan und Freier drin mit noch 3 Leuten.
Zu welchem Grenzübergang? Wovon sprechen wir?
Herleshausen, A4, hinter Jena. Wartburg, die Ecke da hinten.
Einmal quer durch die Republik
geputscht. Ja, weil du ja auch nicht wirklich schnell fahren konntest auf diesen sehr kaputten Straßen. Genau, es hat dann also noch mal eine Weile gedauert. Und woran ich mich aber auch erinnern kann, ist, die haben uns so eine Ausbürgerungsurkunde ins Auto gereicht. Also die DDR ist ja sowieso das Land der Medaillen und Urkunden, aber dass du auch eine Urkunde kriegst, wenn du die Staatsbürgerschaft, also wenn du aus dem Land gehst.
Ordnung muss sein, oder?
Ordnung muss sein,
bis, na klar. Bis in die Ausbürgerung.
Richtig. Und da stand dann fein säuberlich drauf, dass wir aus der Staatsbürgerschaft entlassen werden. Ganz kurz für jüngere Menschen, die das hören. Man wurde automatisch Bundesbürger. Die Bundesrepublik hat jeden DDR-Bürger automatisch als ihren Bürger betrachtet. Das heißt, die Prozedur der Eingliederung oder Einbürgerung in die Bundesrepublik war super easy. Ja, nur dass ihr das wisst. Das war auch wichtig, weil man eben nicht wie heute, wenn jemand in ein anderes Land kommt und irgendwie Asyl oder dies oder das oder vielleicht so einen Antrag auf Einbürgerung stellen muss, das war nicht so.
Sie haben gesagt, das war super scheiße.
Ja.
Waren Sie richtig wütend auf Ihre Mutter?
Die war so fertig. Nee, erstmal wütend nicht. Ich glaube, die hat ja genauso geheult wie ich. Die saß ja in dem Bus und hat auch geheult, weil ihr ist ja das Gleiche passiert wie mir. Ne, die hatte auch also alle ihre Freunde verloren und alle ihre Sachen. Man wusste nicht, ob die jemals wiederkam. Und der ging es erstmal gar nicht gut. Und dann sind wir in... Wir sind so über Kassel, Bielefeld nach Bethel gefahren. Bethel ist so...
Nicht der schönste Stadt in der Bundesrepublik, oder? Kassel, Bielefeld.
Wir sind nur durchgefahren. Für mich war das interessant, weil es war natürlich trotzdem viel bunter als eine Kleinstadt in der DDR, allein wegen der Werbung und wegen den bunteren Autos. Also da war irgendwie mehr Knallfarbe. Aber ich war natürlich unglücklich, deshalb habe ich das nicht gewertschätzt und nicht, das sind so kleine Glimps, also so kleine Blicke gewesen, die ich irgendwie... im Vorbeifahren aufgenommen habe über diese neue Welt. Und dann sind wir nach Bethel gefahren und da war richtig Rabatz. Da standen zig Journalisten mit Autos und da landete noch ein Hubschrauber. Ich dachte, wo bin ich? Und dann wurde erstmal Pressekonferenz abgehalten. Mich hat man dann gleich in dieses Haus von dem Pfarrer, das war eigentlich der Bruder von dem Pfarrer, der uns gefahren hat. Der wurde also in seltenen Fällen dafür sozusagen gefragt, Menschen,
der lebte in der BRD oder der war
der DDR-Bürger? Der eine Pfarrer, ja, mhm. Pfarrer Braune, mhm. Ein ganz toller, älterer Herr. Ich hoffe, dass er noch lebt und diesen Podcast hören kann. Das ist nämlich wirklich eine super Person. Der hat einen Bruder in Bethel und der hat dort den Stephanusstift, glaube ich, hieß das, geleitet. Und die sind solche Sachen, wenn so Austausch oder organisatorische Sachen zwischen den Grenzen zu fahren oder zu sagen, er hat mir erzählt, später, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich ihn nochmal interviewt, weil ich mir natürlich auch nicht alles merken konnte und er hat mir nochmal alles in Ruhe erzählt. Da hat er mir auch erzählt, dass das nicht das erste Mal war, dass er sowas gemacht hat. Genau, und dann sind wir da aber angekommen an diesem Haus und da standen dann diese ganzen Journalisten, weil die DDR hat natürlich sofort gesagt, dass meine Mutter und Stefan freiwillig ausgereist wären, was ja nicht stimmte. Also hätte der Rechtsanwalt I.M. Schnur da nicht die gegeneinander ausgespielt, wären die vielleicht sogar da geblieben. Und es wäre gar nicht so gekommen, sondern zu einem Verfahren, wobei man ja nicht weiß, wie das ausgeht.
Die DDR wollte ganz offensichtlich ihre Mutter, sie als dazugehörige Tochter und den Stefan Kraftschick loswerden, weil die sich politisch engagiert haben, weil die versucht haben, sich auch für die Leute einzusetzen, die auf der Demo waren. Das war ja die Anfang 88. Kriege ich es richtig zusammen?
Ja, aber die wollten sie nur deshalb loswerden, weil das ganze Ding in diesem Januar so populär geworden ist. Also mit Medien. Stefan ist zu dieser Demo. Ich glaube, es war der 17. Januar. Jeden zweiten Sonntag, also jedes Jahr im Januar, am zweiten Sonntag, war eine große Kalibknecht-Demonstration, wo die gesamte Staatsführung inklusive Westfernsehen und Pipapo zum Friedhof der Sozialisten, zum Tierpark gezogen sind. Dann wurde da gedacht, der ganzen Kommunisten und so weiter. Stefan hat sich gedacht, er hält da mal ein Transparent hoch gegen Berufsverbot in der DDR. Der ist gar nicht bis dahin gekommen, die haben den einfach schon an der U-Bahn hops genommen. Und meine Mutter hat natürlich gemerkt, Stefan kommt nicht nach Hause, war nicht zu erreichen, rief nicht an, meldete sich nicht, kam nicht vorbei und dann hat sie sich natürlich Sorgen gemacht. Aber dann, das spricht sich halt auch ganz schnell rum und wir hatten ja ein Telefon und natürlich so eine Information hast du dir trotzdem weitergegeben. Mhm. Das heißt, sie wusste recht schnell dann, dass er verhaftet wurde und dann hat sie, ich weiß nicht, ob sich die Westmedien bei ihr gemeldet haben oder sie sich bei den Westmedien, aber sie hatte Kontakte. Sie hat dann einen Videoaufruf gemacht. Ich meine, dass der am Donnerstagabend, also drei Tage später nach Stefans Verhaftung, gesendet wurde im bundesdeutschen Abendfernsehen. So, und das war für die DDR, glaube ich, die Nummer zu viel. Weshalb Freier dann am darauffolgenden Montag verhaftet wurde, wegen staatsfeindlicher Hetze und landesverräterischer Verbindungsaufnahme oder Agententätigkeit. Also es gibt da zwei Paragraphen. Genau. Und weil das aber so hochgekocht ist, also weil dann der Westen schon so Bescheid war, ich meine, der Stefan war am Abend vor der Ausbürgerung, das ist wirklich wichtig zu wissen, war der auf dem Cover des Spiegel am Montag, dem 1. Februar. Rebellion hinter der Mauer. Ein Riesending, eine Riesen-Story. Da wusste noch niemand, da wussten wir selber noch nicht mal, dass wir ausgebürgert wurden. Der Spiegel kam am Montagmorgen zu dieser Zeit. Jetzt kommt er ja samstags raus. Aber das war wirklich immer so typisch Montagmorgen-Spiegel. So, und das heißt, da hat es Wellen geschlagen. Und wir wissen auch nicht, ob die erst darauf reagiert haben, weil dieses Spiegelcover ja schon, also wenn wir jetzt mal rückblicken, denken, könnte es ja auch so sein, dass sie gesagt haben, ah, das ist ja ein Spiegelcover, jetzt gibt es hier richtig Rabatz und richtig laut, lass uns die abschieben. So, dann sind wir sie los, lass uns einen Weg finden. Vielleicht war es so, ich war nicht dabei und es steht nicht in den Akten.
Was man dazu wissen muss, in der DDR war es ja schwierig, an solche Informationen zu kommen. Genau dieses hinter der Mauer kocht, es passiert was in der DDR, es engagieren sich Leute. Das hat man ja in der DDR aus den Westmedien erfahren, weil jemand das an die Westmedien gegeben hat und dann wurde es wieder in die DDR gespiegelt, entweder weil Zeitschriften geschmuggelt wurden oder wir alle in DDR-Westfernsehen gucken konnten. Einen anderen Weg gab es da nicht, ne? Das war der Weg.
Genau, also war das immer wichtig, wenn du Kontakte, also wenn du dich so geäußert hast, wenn du natürlich Kontakte zu bundesdeutschen Journalisten hattest zum Beispiel oder Radiomachern oder Autoren, also einfach das auszutauschen. Und die waren natürlich sehr interessiert daran. Das war ja anders als heute, wo diese Thematik gar nicht mehr stattfand, fand wirklich diese deutsch-deutsche Thematik fand jeden Abend im Heute-Journal und in der Tagesschau statt. Das hat dann nach der Wiedervereinigung noch 5 Jahre gedauert und dann war das weg. Dann gab es das gar nicht mehr. Und das hat man natürlich genutzt. Und natürlich waren auch Westjournalisten daran interessiert. Wie geht es ihren Kollegen oder wenn Menschen, wenn Autoren oder andere Journalisten sich äußern würden? Aber in der DDR konnte kein Journalist schreiben, was er wirklich dachte. Also es ist ja auch durch 50 Prüfstellen gegangen. Und im Theater war es halt nicht ganz so extrem. Da hat dann aber die Intendanz irgendwann gesagt oder das Kulturministerium, so Frau Klier, Sie kommen mal, so hat sie ja Berufsverbot bekommen. Das Stück war gefeiert, aber es saßen natürlich genug Leute drin, die diese Kritik gehört haben und es dann weitergetragen haben. Und dann hat man ihr sozusagen Berufsverbot gegeben, Stefan die Spielerlaubnis entzogen. Als Musiker hast du ja eine Spielerlaubnis, sonst darfst du gar nicht auftreten. Genau, und dann von da an hatten die beiden in ihrem jeweiligen Beruf als Liedermacher, Sänger und als Regisseurin Berufsverbot.
Die Kinder der anderen. Uns interessiert natürlich, wie ging ihr Leben weiter nach dieser Ausbürgerung? Hat ihr Leben eine Wende vollzogen? Fragezeichen. Hatten Sie Kontakt zu Ihren Freundinnen? Was war mit dem Traum der Schauspielerei?
Also 2 Tage nach dieser Pressekonferenz bin ich von Hannover nach Berlin-Tegel oder Tempelhof, ich meine, es war Tempelhof, geflogen.
Über die alte Heimat hinweg?
Über die alte Heimat hinweg, weil es gab für uns Einreise- und Transitverbot. Also wir durften den Boden der DDR nicht betreten, aber auch nicht durchqueren, auch nicht in einem bundesdeutschen Zug oder Bus. Weshalb ich dann immer fliegen musste bis zum Mauerfall. Und mein Vater lebte schon in West-Berlin seit 1979. Der hatte einen Ausreiseantrag auf Familienzusammenführung zu seinem Bruder. Der ist noch kurz vor Mauerbau geflüchtet und das hat dann irgendwann stattgegeben. Dann war ich erst mal kurz bei dem. Der war aber total überfordert mit einer 15-Jährigen. Der kannte mich das letzte Mal so als 2-Jährige. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Also weder von meiner Seite noch von seiner Seite. Aber ich hatte eine Freundin, das war auch eine Freundin meiner Mutter und die ist 1 Jahr vorher, hat den bundesdeutschen Journalisten geheiratet, also auch echte Liebe, wirklich, die sind heute noch zusammen, ganz süßes altes Pärchen und die hat sozusagen auf legalem Weg mittels Heirat die DDR verlassen. Das heißt, ihre Tochter und die Familie lebte jetzt ganz nah um die Ecke meines Vaters in Friedenau schon seit einem Jahr und die haben gesagt, komm doch zu uns. Und das war super, weil da hatte ich sozusagen Ex-Ossis, aber auch kluge Menschen um mich rum. Meine Mutter war ja erstmal beschäftigt damit, eine Wohnung zu finden, irgendwie auch mal klar zu kriegen, weil die war ja älter, was sie da eigentlich zu verarbeiten hat. Und da ging es bei mir darum, in die Schule, welche Schule und so weiter. Und dann bin ich natürlich auf die gleiche Schule gegangen wie Claire, so hieß sie, das Mädchen. Weil sie meinte, du musst in diese Schule gehen, da ist Russisch 2. Fremdsprache. Da habe ich noch gedacht, ey, nee, nie wieder Russisch, habe ich keinen Bock drauf. Und dann meinte sie, nee, warte mal, du hast ja auch noch 2 andere Fremdsprachen und wenn du mit 2 Fremdsprachen komplett neu anfängst, das geht nicht, schaffst du nicht. Und es ist auch so, es war das Auffangbecken von West-Berlin für Ossis. Also in meiner Klasse waren von 30 Schülern 25 aus dem Osten. Und es war wie ein, also ehrlich gesagt, es war meine Rettung. Wäre ich in Bielefeld gestrandet oder irgendwas, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre.
Aber war dann Ihre Rettung, dass die wussten, wie sie aufgewachsen sind oder dass sie ähnliche Sachen geteilt haben?
Wie genau.
Waren früher bei den Pionieren und haben Knusperflocken gegessen?
Richtig, Okay. Genau. Es ist einfach ein Stückchen Alltag gewesen. Ja. Also ich musste mich ja an ein neues Gesellschaftssystem orientieren. An einen neuen Ort, auch wenn der nur 6 Kilometer weiter weg ist. West-Berlin sah so anders aus als Ost-Berlin. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, das eine war der Schmelztiegel, Multikulti, und das andere waren triste Straßenhochhäuser an den Stadträndern und kaputte Straßenzüge in der Innenstadt. Außer vielleicht da, wo Erich Honecker mit seiner Limousine langgefahren ist. So. Und deshalb war ich eigentlich ganz happy, dass ich zu diesem ganzen Lehrplan, der echt anstrengend war, und ich bin schlecht in der Schule geworden danach. In der DDR war ich ganz okay in der Schule, aber ich konnte Abi machen, ich konnte endlich richtig vernünftig Englisch lernen, Französisch war schwierig, aber immerhin 5 Jahre irgendwie. Und da gab es ja auch andere, die Republikflucht gemacht haben. Also zum Beispiel mein erster Freund im Westen, Sascha, der ging auch in meine Klasse. Der ist mit seiner Familie für 100.000 Westmark im Diplomatenwagen geflüchtet, in 2 Etappen. Erst die Mutter und die Tochter und 3 Tage später, und das musstest du erstmal geheim halten in der DDR, dann der Vater mit dem Sohn. Und Sascha ging es wie mir. Sascha hat nicht 12 Stunden vorher erfahren, dass er ausgebürgert, also dass er raus muss oder rausgeht. Er hat es 2 Stunden vorher erfahren. Sein Vater hat ihn im Prinzip angetippt und hat gesagt, wir steigen jetzt in dieses Auto und wir fahren jetzt los. Und er, wohin, wie, was? Nicht reden, wir fahren jetzt los. Und dann hat das ihm sozusagen erzählt. Die haben dann noch 3-mal die Autos gewechselt, haben einen ganz tollen Podcast-Zug gemacht, wenn ihr auch mal hören wollt.
Sehr gern.
Wie heißt der?
DDR-Box, da gibt es Republikflucht, 5 Podcasts, und es ist Teil 5, genau, Flucht im Diplomatenwagen.
Verlinken wir in den Shownotes.
Super gerne.
Weil total gern. Und wir haben uns gemerkt zur DDR-Box noch, es geht um das, was Menschen über ihre Jugend erzählen. Also wie sie in der DDR aufgewachsen sind, was sie erlebt haben, auch mit Flucht zum
genau,
Beispiel.
Genau, ganz unterschiedlich. Wir haben ganz viele Themen. Bei mir war das so wichtig. Der Alltag ist ja, es ist ja nicht jeder geflüchtet. Manche Menschen haben eine Ausbildung gemacht, aber die Männer mussten alle zur Armee, es sei denn, sie waren so mutig, Bausoldat zu werden oder zu verweigern und ins Gefängnis zu gehen. Also das ist beides furchtbar gewesen. Also die Männer mussten da durch und jeder hat so seine Erfahrung mit der DDR gemacht. Ne? Also manche sind wie Ingo wegen Republikflucht verhaftet worden oder weil er gerufen hat, die Mauer muss weg, als 18-Jähriger, 7 Monate Jugendhaft. Und es, wie gesagt, es ist nicht jeder ins Gefängnis gekommen. Es sind auch Menschen in der DDR-Box zu sehen, die staatskonform aufgewachsen sind sogar. Und
darf ich da mal fragen, ist die DDR-Box für Sie jetzt so 30 Jahre später sowas gewesen, um das zu verarbeiten, aufzuarbeiten?
Nicht wirklich. Ich habe ja ein Buch geschrieben. Ich habe also um mein Thema, also meine Ausbürgerungstrauma der Entwurzelung und so weiter, habe ich 2012 ein Buch geschrieben oder anders. Ich bin gefragt worden, ob ich ein Essay in einem Buch schreiben kann. Das war das Erste. Das habe ich gemacht. Da sind die Kinder von den revolutionäreren Eltern zu Wort gekommen und haben sich geäußert. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das eigentlich eine Baustelle ist, die ich noch nicht fertig habe. Weil als ich in den Westen gekommen bin, 1988, habe ich erstmal einfach weiter funktioniert. Dann hat sich so doch irgendwie dieser Alltag in mein Leben eingeschlichen, aber ich habe es nie verarbeitet und nie bewusst besprochen, wie wir das jetzt hier vielleicht tun am Tisch. Auf jeden Fall habe ich ein Kind bekommen. Und habe dann im Zuge, als mein Sohn geboren wurde, Stress mit dem Vater gehabt. Der Vater, ich habe dann gesagt, lass uns doch eine Familientherapie machen. Und dann ist er einmal mitgegangen und meinte so ganz frech, ich brauche ja keine Therapie, aber du vielleicht. Heute weiß ich, dass er das gar nicht so böse meinte und dass er was ganz anderes meinte. Also er meinte nicht mein Familienverhalten, sondern um zu gucken, was da noch los ist. Und ich habe dann eine Traumatherapie mit der Therapeutin gemacht. Die ist übrigens ganz toll, so eine EMDR-Traumatherapie. Die genau solche Sachen, also die rechte und linke Gehirnhälfte sehr schnell wieder vernetzt und gleichzeitig so wie kleine Schubläden oder Fässer aufmacht, die ganz tief in uns drin sind, die wir im Alltag oder im realen Leben gar nicht frei zugänglich bekommen.
Da wurde die 15-jährige Nadja wieder aufgeschlossen, rausgeholt.
Exactly. Ja, genau. Also im Prinzip kann man das, wenn man das technisch sagt, kann man sagen, ich habe mein inneres Kind in der DDR verloren. und vergessen und bin sozusagen nicht richtig proportional erwachsen geworden und habe mir das dann später zurückgeholt, als mein Kind geboren wurde. Und dann habe ich das kognitiv verstanden. Dann habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben in Etappen. Also das hat so 2 Jahre gedauert, 2016, 17, 18, so. Und ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und nur dadurch habe ich das auch körperlich verarbeitet. Weil das eine ist das, dass du verstehst, was dir passiert ist. Und das andere ist, dass du dir keinen und anderen Menschen keine Vorwürfe mehr darüber machst, sondern dich so akzeptierst, wie du bist mit all deinen Macken und Gaben.
Ich habe gerade mal versucht, im Kopf nachzurechnen. 88, 12 Jahre bis zum Jahrtausend, dann nochmal 16 Jahre dazu, fast 30 Jahre später.
Genau, manchmal dauert es so lange.
Ja, das ist lang.
Das ist lang, ja. Ich habe vor allen Dingen, bis ich diese Traumatherapie gemacht habe, habe ich überhaupt nicht gewusst, was mir fehlt. Ich habe hinterher verstanden, dass ich vorher nicht vollständig war. Das ist das Verrückteste.
Also es fehlte, nur damit ich es verstehe, es fehlte ein Stück Erwachsenwerden.
Ja, es fehlte auch ein Stück innere Sicherheit. Also wenn man ganz geborgen aufwächst und alles funktioniert, dann und man nicht als Kind oder junger Mensch negative Erfahrungen macht, wie häusliche Gewalt oder dass du, weiß ich nicht, einfach nicht okay behandelt wirst, kann ja auch verbal sein, ne? Oder dass du nicht beachtet wirst. Es gibt so viele Eltern, die ihre Kinder genau so behandeln, die es nicht mal merken und die Kinder haben Schaden fürs Leben, weil das innere Kind sich nicht voll entfalten kann. Und man sagt auch, dass das erst abgeschlossen ist, wenn du so 24, 25 bist, also nicht, wenn du 18 bist. Das ist das, was Psychologen und Pädagogen meinen mit ausentwickelt. Genau. Und ich habe das eben erst sehr, sehr spät gekriegt.
Bleiben wir da ganz kurz beim Heute. Haben Sie heute das Gefühl, Sie haben mit diesem, ich wurde von heute auf morgen aus meinem Umfeld gerissen, aus meinem Zuhause, von meinen Freunden weg, verarbeitet? Oder ist das was, Entschuldigung, wenn es ein bisschen naive Frage ist, aber ist das was Sie ein Leben lang begleitet?
Jein. Also ich habe mich ja jetzt entschieden, Bildungsarbeit zu machen mit der DDR-Box. Da kommen wir nochmal ganz kurz dahin zurück. Letzter Satz dazu. Ich habe also nicht mit der DDR-Box selbst mein Trauma aufgearbeitet. Das habe ich mit dem Buch vorher getan, mit meinem eigenen, 1988 Wilde Jugend heißt das. Und dann habe ich mit diesem Buch Lesungen gemacht an Schulen und habe gemerkt, die wissen gar nichts. Gar nichts. Also die im Osten natürlich noch mehr als die im Westen, aber die im Westen wussten gar nichts. Bis 1990 stand DDR noch viel deutlicher auf dem Lehrplan. Das hat sich alles geändert. Jetzt soll es ganz rausfliegen, wo ich gedacht habe, es geht nicht. Ich meine, das ist ein Viertel der Bevölkerung. Das ist klar, das muss drin bleiben und erhalten bleiben und auch im Kontext der deutsch-deutschen Geschichte gesehen werden. Und dann habe ich angefangen, Zeitzeugeninterviews zu machen. Habe ich mich für so eine Förderrunde, für so eine ganz große beworben. Dann haben wir diese Förderung gekriegt. Dann haben wir mit Zeitzeugeninterviews angefangen, mit Erklärvideos. Und das Schöne an der DDR-Box ist aber, weil ich gedacht habe, okay, wir wollen das ja nicht für 50-Jährige machen. Die dürfen aber auch gucken. Wir wollen es für junge Menschen machen. Also haben wir gesagt, wir machen es mit jungen Menschen. Das heißt, wir haben jugendliche Moderatoren. Die werden zwar von uns gebrieft, wir arbeiten es zusammen. Ich erwarte nicht von einem 16-Jährigen, dass er den gesamten schichtlichen Kontext der DDR versteht. Wozu?
Fällt uns ja manchmal
sehr richtig schwer, ne? Aber junge Menschen fühlen sich einfach viel leichter angesprochen und hören lieber zu, wenn es auch eine junge Person ist, die es moderiert und ich sag mal jetzt nicht so eine alte Schachtel, wie ich das bin oder so, ne, im Verhältnis. Und das funktioniert ganz gut und durch diese Arbeit und dass ich eben auch mit dieser DDR-Box oder mit meinem Buch oder auch mit meinem Mann Ingo, der ja auch so eine krasse Geschichte hat, an Schulen gehe und wir Workshops und Vorträge dazu machen, beschäftige ich mich jetzt natürlich regelmäßig. Es ist schon ein Teil meines Lebens, aber nicht ausschließlich. Ich definiere mich nicht drüber. Ich bin ja Fotografin und liebe meinen Job.
Wie ist das in der eigenen Familie, der Umgang mit der eigenen Geschichte? Sie haben einen Sohn. Gibt es da diese Gespräche genauso?
Ja, wir reden ganz viel. Also mein Sohn ist ein für sein Alter extrem kluger Junge. Unfassbar, was der alles wahrnimmt und schon weiß. Liegt aber auch daran, dass wir über alles, auch über Politik in der ganzen Welt viel sprechen. Ich finde es interessant, weil mich hat eben vor 20 Jahren Politik gar nicht interessiert. Ich habe mich ja, nachdem meine Mutter, also nach der Ausbürgerung und dann im Westen dann wieder Abitur machen dürfen. Ich habe mich da von diesem Politischen so mit Absicht abgewendet. Mir war das wahrscheinlich einfach zu viel als Jugendliche. Ich wollte dann vielleicht doch ein ganz normales, durchschnittliches Leben haben und nicht immer in diesem Fokus dieses gesellschaftlich-politischen sein. Meine Mutter hat das natürlich weitergemacht. Ich bin ja irgendwann erwachsen geworden, aber jetzt ertappe ich mich selber, dass ich mich wieder sehr dafür oder überhaupt seit mehreren Jahren sehr doll dafür interessiere. Und der Louis, der ist hier groß geworden am Tisch und wir unterhalten uns natürlich sehr, sehr viel über all diese Sachen, über AfD-Wahlen und Quoten und warum die Gesellschaft sich so verändert und warum sie so extrem nach rechts rückt und was es bräuchte und was junge Menschen sich wünschen und was sie aber leisten müssten. Also das sind echt spannende Sachen.
Das heißt, wir hatten ja ganz vorhin am Anfang des Gesprächs dieses, ihre Mutter konnte, wollte nicht über das reden, was sie auch beschäftigt hat. Bei Ihnen ganz wichtig, dieses Reden.
Ja, also meine Mutter, ich glaube, das ist das, was ich meine. Das hat ja auch, das ist ja auch alles 30, 40 Jahre her. In der DDR hast du es einfach, du hast es dann gemacht, weil du warst in dieser Situation. Das war vielleicht schon so ein Überlebensmodus, wo man sagt, ich komme da nicht raus oder ich will da auch nicht raus. Ich weiß nicht, ob meine Mutter, wenn ich erst 6 Jahre alt gewesen wäre, auch so straight gewesen wäre oder ob sie sich vielleicht ein bisschen mehr zurückgehalten hätte. Ich kann es nicht sagen, ich stecke nicht in ihrer Rolle. Ich weiß aber...
Sie sind die Tochter.
Genau. Ich weiß aber nicht, wie ich mich jetzt zum Beispiel verhalten würde, wenn ich einen Sohn hätte und ich in der DDR groß geworden wäre wie sie, wie weit ich gegangen wäre, ob ich gesagt hätte, nee, ich bleibe ein bisschen leiser und gucke, dass ich für mein Kind da sein kann und nicht irgendwo weginhaftiert werde. Oder ob ich sage, nee, das ist so wichtig für die Gesellschaft, das muss gesagt werden und egal mit welcher Konsequenz, die war ja nicht absehbar. In keiner Hinsicht. Also man wusste, wenn man sie verhaftet, da wird es was geben. Aber wie hoch das ist, dass das ein Strafmaß zwischen 7 und 12 Jahren ist, das wusste keiner.
Jetzt müssen wir natürlich nochmal auflösen in dem Sinne. Sie sind 88 dann nach West-Berlin geflogen. Dann haben Sie auf der anderen Seite der Mauer auf Ihre alte Heimat, ja, war gar nicht so weit weg, ne? Und irgendwann war die Mauer auf am 9. November. Mhm. Wie war das für Sie? Ich meine, plötzlich gab es da diesen Zugang wieder, oder?
Ich habe ja den Mauerfall, also ich werde das ganz oft gefragt von Jugendlichen. Nee, es ist eine schöne Frage, wo warst du beim Mauerfall oder was hat es mit dir gemacht? Ich habe es in der Tat mehr oder weniger verschlafen. Es war ein Donnerstagabend im November. Ich habe für eine Klausur gelernt. Ich war, wie gesagt, nicht besonders in der Schule und auch pubertär und natürlich auch schon mit Alkohol und Rauchen und so unterwegs und feiern und so weiter. Hab gelernt, meine Mutter, ich weiß, sie ist noch irgendwie reingekommen und hat das gesagt. Ich glaube, für sie war das auch so ziemlich wow. Wahrscheinlich hat sie den ganzen Abend telefoniert, hat mich aber schlafen lassen. Ich bin aber am nächsten Morgen zur Schule gefahren und wie gesagt, es gab keine Handys, kein Internet und es gab keine so eine riesen Displays, wie wir jetzt hier diese Walls haben an den Bushaltestellen, wo du alles digital gleich erzählt bekommst, jede News. Ich bin also irgendwann an so einem Kiosk vorbeigelaufen und da hat die Bild-Schlagzeile, Bild ganz groß, die Mauer ist weg. Ich so, klar, Bild, du bist ja bescheuert, die Mauer ist weg. Die übertreiben immer, wir wissen es ja. Und dann war aber die Aufregung in der Schule extrem, weil wir ja alle aus dem Osten waren. Das heißt, es hat uns alle beschäftigt. Wir haben ja alle Verwandtschaft noch da. Manche konnten ihre Verwandten sehen, manche sind ja auch geflüchtet und durften so wie ich auch nicht in den Osten rein oder waren über 16, dann war es noch schwieriger. Und dann haben wir uns irgendwie durch diese Klausur, ob das Englisch, ich glaube, es war Englisch oder Französisch, gequält. Und dann kam unser Deutschlehrer und meinte, haut ab, schönes Wochenende, ich lasse euch gehen.
Hat sie erlöst.
Ja, na, der hat Verständnis gehabt. Der hat gewusst, das ist ein großes Ereignis und die Jugendlichen in dieser Schule, die alle, fast alle aus der DDR kommen wegen dieses bekloppten Russischunterrichts, haben jetzt einen Bedarf. Und dann bin ich nach Hause gekommen und irgendwie eine Stunde später klingelt das schon an meiner Tür. Und dann kamen Ostfreunde. Ja, wir wollen mal gucken, wie du wohnst und oh. Und der Witz ist ja, dass ich im West-Berlin genauso nah an der Mauer gewohnt habe wie im Osten. Nämlich 400 Meter.
Okay, wann sind Sie losgelaufen in den Osten?
Abends, am gleichen Abend, habe ich gedacht, okay, wenn die alle rüberkommen, dann gehe ich jetzt in den Osten. Und dann habe ich meine Freundin gesucht, meine Freundin Anna, die hat damals im Theater gearbeitet. Ich weiß, ich bin dann auch da geblieben. Ich hatte aber nichts dabei, also außer meiner BVG-Karte. Ich habe mich wirklich also gegen diesen Strom, es gab ja keine Kontrollen. Die sind alle in Richtung West-Berlin geströmt und ich halt mit ganz, ganz, ganz wenigen anderen Menschen, vielleicht waren die anderen eben ein paar Journalisten oder Menschen.
Ein paar Verrückte, die in die falsche Richtung laufen.
Genau. Und dann bin ich am nächsten Tag aber wieder, wollte ich ja mit Anna wieder in den Westen, weil die meinte, jetzt will ich mal gucken, wo du wohnst. Und dann sind wir aufgehalten worden, weil wenig los war an der Grenze. Also sehr wenig los, weil es recht früh war, vormittags. Und da hatte ich nichts dabei. Und dann ging das Telefonieren los. Und dann habe ich gedacht, Mist, ey, du bist 16, du bist minderjährig. Das ist immer noch die DDR. Und du hast kein Visum, du hast nichts. Die können dich jetzt hier behalten. Und da habe ich echt eine Panikattacke gekriegt. Genau, und dann haben sie mich aber gehen lassen und haben gesagt, Frau Klier, bitte besorgen Sie sich für die nächste Einreise in die Deutsche Demokratische Republik ein gültiges Visum.
Krasse Geschichte. Mhm. Also auch diese vom 9. November nochmal.
Ja. Aber heute sitzen wir wieder in West-Berlin.
Ja.
Und führen dieses Gespräch.
Ja.
Wie kommt's?
Warum wir nicht in Ost-Berlin sitzen? Mhm. Also erstens war die Wohnung nicht mehr frei, die wir ja verloren hatten. Ich bin nach Mauerfall sozusagen, nach Schulende, also habe dann Abi gemacht, 93, 94. Ich glaube, ich bin 96 in den Osten gezogen. Und dann hat eine Freundin auch im Osten gewohnt, die ist dann nach Italien gegangen. Dann habe ich irgendwie 2 Jahre lang ihre Wohnung und ihre Katzen gehütet. Dann sind wir wieder ein bisschen näher aus Pankow in den Prenzlauer Berg. Und dann habe ich Louis' Vater kennengelernt, der war Kameramann und der lebte hier in dieser Straße, in der ich jetzt wohne. Und dann bin ich natürlich schwanger geworden und dann hat er gesagt, glaube nicht, dass ich, um mein Kind zu sehen, jetzt ständig in diesem bekloppten Prenzlauer Berg fahre. Und dann habe ich gedacht, es ist ein guter Moment, hier die Zelte abzubrechen. Und ich war ja in Kreuzberg groß geworden und ich bin dann, also der zweite Teil meiner Jugend.
Ost und West spielt in dem Fall ja keine Rolle dann mehr, sondern es sind Stadtteile, wie sie heute auch sind.
Es sind Stadtteile, aber das spielt schon noch eine Rolle. Also, ich finde ja erstens, ich sehe immer und weiß immer genau, ob ich im Osten oder im Westen bin. Also nicht nur wegen der Markierung im Boden, sondern weil ich die Stadt einfach verdammt gut kenne. Also ich kann das wirklich auf einen Meter sagen. Also vielleicht jetzt nicht irgendwo in Pankow oben an der Grenze, aber alles, was Innenstadt ist, kenne ich wirklich gut. Natürlich in Lichtenberg und diesen ganzen Weißen See, das sind noch total östliche Leute und ich habe kein Problem mit Ossis überhaupt nicht, bin ja selber einer, aber ich finde das Leben im Westteil dieser Stadt irgendwie entspannter, weil nicht so viel weggentrifiziert wurde. Ja, also ich habe hier in dieser Straße in Kreuzberg habe ich trotzdem ganz viele Kulturen und es ist eben nicht nur spanische oder dänische Touristen, die viel Geld haben und mit ihren Rollkoffern durch die Oderberger Straße rollern, weil das ist nämlich dort so geworden, hätte ich auch keine Lust drauf. Also ich finde das Leben hier ein Hauch normaler als in den zentralen ehemaligen Ostberliner Bezirken wie Prenzlauer Berg, Mitte, was gibt es denn da noch, so ein bisschen Friedrichshain und so, ist alles sehr fancy und sehr hip. Ja, ist nicht so meins.
Wir haben es ja am Anfang gesagt, Fluchtversuch, Haft in der DDR, Berufsverbot, alles ihrer Mutter. Sie wurden ausgebürgert, leben in West-Berlin. Ganz schön viel für Leben einer Familie, oder?
Vor allem für so einen kurzen Teil des Familienlebens.
Wie blicken Sie jetzt vielleicht zum Schluss so, aus heutiger Sicht?
Naja, das gehört ja für mich total dazu. Also jetzt stellt euch mal vor, eure Eltern, wir machen es mal einfach, werden Diplomaten oder Ärzte und werden alle 3 Jahre irgendwo hingeschickt und ihr müsst ständig neu andocken. Also es gibt ja Menschen, denen das noch viel häufiger passiert, dass sie umziehen müssen oder sonst was. Ich glaube, was mich so hart getroffen hat, war diese Ohnmacht, dass ich nicht selbst darüber bestimmen durfte, wie und wann das passiert. Und klar gab es bestimmt auch mal 1-2 Jahre, wo ich meiner Mutter einen Vorwurf gemacht habe. Also ich weiß noch, als Louis geboren wurde, war ich schon ein bisschen aggressiver, aber eben nicht zu der Zeit, als wir alle ausgebürgert worden sind, weil da war auch dieser Schmerz und dieses Drama und dieses Loslassen ja noch voll im Prozess. Da fängt man nicht an, sozusagen auf seinen eigenen Wunden drum zu treten. Jetzt ist man in einem Alter, wo man natürlich anders reflektiert und wo ich jetzt zum Beispiel gucke, ich habe aus der Beziehung zu meiner Mutter gelernt, die selten da war, dass ich zum Beispiel versuche für meinen Sohn, auch wenn ich viel arbeite, wirklich sehr viel, aber von zu Hause zu arbeiten, da zu sein, gemeinsame Essen wahrzunehmen, Urlaubszeiten zu haben oder immer ansprechbar zu sein, einfach da so. Und das war mir einfach wichtig, Das hätte ich vielleicht vor 10 Jahren meiner Mutter vorwerfen können. Das würde ich ihr heute überhaupt nicht mehr vorwerfen. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, sie hat zu dieser Zeit versucht, das Beste draus zu machen.
Nadja Klier, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, dass wir darüber gesprochen haben. Danke.
Dass wir hier sein durften. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für den Weg nach Berlin. Genau. Vielen Dank, dass ich mitreden durfte.
Nadja Klier, ihre Mutter Freya und ihr damaliger Mann Stefan Kraftschick haben die DDR nicht ganz freiwillig verlassen. Auch wenn sie die Ausbürgerung schlussendlich unterschrieben haben. Sogenannte Zwangsausbürgerungen waren allerdings kein Massenphänomen in der DDR.
Historiker gehen von insgesamt unter 100 Fällen aus. Der bekannteste davon ist sicherlich die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Rund 34.000 Menschen wurden übrigens aus politischer Haft von der BRD freigekauft und in den Westen abgeschoben.
Wir möchten euch an dieser Stelle noch ein Buch empfehlen. Es heißt »Ein Spaziergang war es nicht. Kindheit zwischen Ost und West«. Darin schildern Kinder, wie sie aus ihrer gewohnten Umgebung in der DDR herausgerissen wurden. Auch Nadja Klier.
Für die nächste Folge haben wir uns übrigens mit Friederike Magirius getroffen. Sie ist die Tochter von Friedrich Magirius, einem Pfarrer, der in den 80er Jahren Superintendent in Leipzig war und für die berühmten Montagsgebete in der Nikolaikirche mitverantwortlich war. Liked und abonniert gern diesen Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals.
Die Sächsische Staatskanzlei unterstützt diese Podcast-Folge mit dem Förderprogramm Sehnsucht nach Freiheit. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.